Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Ausmaß der Katastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima ist deutlich größer als bislang offiziell eingestanden. Die Betreibergesellschaft TEPCO erklärte, nicht nur in Block 1, sondern auch in den Reaktoren 2 und 3 habe bereits kurz nach dem Beben eine Kernschmelze eingesetzt. TEPCO wird wegen seiner Informationspolitik in Japan heftig kritisiert. Immer wieder hatte das Unternehmen falsche, widersprüchliche oder verharmlosende Aussagen zu den Schäden in Fukushima gemacht.
Blick über ein Trümmerfeld. Es sind die neuesten Aufnahmen aus Fukushima Daiichi, dem Katastrophenkraftwerk. Verwüstete Büroräume, zerstörte Anlagen, kaputte Fahrzeuge. Doch die wirklich dramatischen Schäden finden sich woanders. TEPCO gibt heute zu, auch in den Blöcken 2 und 3 habe es wohl eine Kernschmelze gegeben. Allerdings sei die Lage nicht so kritisch wie in Block 1, beschwichtigt der Konzern. Die Reaktorblöcke 2 und 3 konnten nach der Katastrophe noch etwas länger gekühlt werden als die Brennstäbe in den anderen Blöcken. Das macht die Lage weniger gefährlich. Videos von Mitte März. Kurz nach Erdbeben und Tsunami explodieren die Reaktorgebäude von Fukushima, eins nach dem anderen. Diese gewaltigen Bilder ließen sich nicht verbergen vor der Öffentlichkeit. Die Lage in den stählernen Druckbehältern allerdings schon. Nahezu zeitgleich sollen die Brennstäbe im Innern der Reaktoren geschmolzen und zu Boden gesunken sein. Dort liegen sie nun, eine glühende, strahlende Masse, überdeckt von einer dünnen Wasserschicht. Eine dreifache Kernschmelze, zugegeben 10 Wochen nach der Katastrophe. Erklärungsversuche im japanischen Fernsehen. Warum brauchte TEPCO so lange, fragt der Moderator. Die Experten haben das lange geahnt, antwortet der Wissenschaftsjournalist. Aber TEPCO hat immer gesagt, ohne konkrete Daten geben wir das nicht zu. So ist die Firma halt. Daten sammeln, das will auch die IAEO. Seit heute ist eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde in Japan. Sie will untersuchen, wie stark Menschen und Umwelt radioaktiv belastet sind und ob die Katastrophe richtig gemanagt wird.
Zweifel am Krisenmanagement haben viele in Japan und befürchtet haben die Menschen lange schon, dass die Schäden weitaus größer sind als zugegeben. TEPCO versichert, die geschmolzenen Brennstäbe seien erst einmal sicher. Viele Japaner wollen das kaum glauben. Sie sind empört, aber hilflos.
Der Streit über die Stresstests für europäische Atomkraftwerke ist offenbar beigelegt. Wie es von EU-Diplomaten heißt, haben EU-Kommission, Aufsichtsbehörden und Mitgliedstaaten eine Einigung erzielt. Danach sollen die Tests die Gefahren von Naturkatastrophen und die Folgen von Unfällen abdecken, die von Menschen verursacht werden können. Terroranschläge würden aber ausdrücklich ausgenommen. Dafür soll es eine eigene Arbeitsgruppe geben. Der zuständige Kommissar Oettinger hat für morgen eine Pressekonferenz angekündigt. Die durch den EHEC-Erreger verursachten Darminfektionen haben sich ausgebreitet. Erfasst sind inzwischen mehrere hundert bestätigte und Verdachtsfälle, vor allem in Norddeutschland. Fest steht, dass dort mindestens eine Frau an einer EHEC-Infektion gestorben ist. Experten zeigen sich besorgt, weil die Erkrankungen häufiger als bisher beobachtet schwer verlaufen. Schon jetzt wurden laut Robert-Koch-Institut mehr Patienten mit Nierenschäden als Folge von EHEC-Infektionen gezählt als sonst in einem Jahr.
In diesem Hamburger Labor stapeln sich die Proben. Die Kliniken wollen wissen, ob die Patienten den EHEC-Erreger in sich tragen oder nicht. So wie im Klinikum links der Weser in Bremen. Hier starb eine 83-jährige Frau an den Folgen der Darminfektion. Über die Todesursache einer 24-Jährigen besteht noch Unklarheit, so die Gesundheitsbehörde. Denn bei ihr wurden noch keine EHEC-Bakterien festgestellt.
Es ist eben von dem klinischen Verlauf, vom Krankheitsverlauf her, es ist eindeutig, eigentlich, dass es EHEC sein wird oder sein muss. Und eben auch diese Nierenkomplikation ist ja auch typisch, zwar selten, Gott sei Dank selten, aber eben auch typisch im Rahmen dieser EHEC-Infektion.
Normalerweise gibt es etwa 1000 EHEC-Fälle pro Jahr deutschlandweit. Doch schon jetzt behandeln die Mediziner allein hier am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 30 Patienten pro Tag mit Verdacht auf die Infektion. Viele von ihnen klagen über Durchfall und Magenschmerzen, haben Blut im Stuhl. Die EHEC-Erreger gelangen über die Speiseröhre in den Darm. Anders als andere Durchfallerreger können sie sich im Darm fest an die Darmzellen anheften. Dort setzen sie Gifte frei, die den Darm schädigen, zu Schmerzen und blutigem Durchfall führen. Gefährlich wird es, wenn die Gifte in die Blutbahn gelangen. Sie setzen sich auf roten Blutkörperchen fest und wandern durch den ganzen Körper. In der Niere führen die Gifte zu schweren Gefäßschäden. Es kommt zur Zerstörung von roten Blutkörperchen und die Nieren können versagen.
Wir müssen bei diesen Patienten schauen, ob sie eine Erkrankung an der Niere haben. Und dann wird ein Plasmaaustausch gemacht. Das ist ein dialyseähnliches Verfahren, um den Giftstoff, den der Keim produziert, zu beseitigen und die Patienten zu retten.
Etwa 80 dieser schweren Fälle gibt es bisher in Deutschland.
Wir müssen auch klar sagen, dass hier weitere Todesfälle nicht auszuschließen sind, schlicht durch die große Zahl der schweren Verläufe.
Ihren Anfang nahm die Infektionswelle im Norden Deutschlands. Schleswig-Holstein meldet bisher etwa 200 Infektions- und Verdachtsfälle. In Hamburg sind es etwa 100. In Niedersachsen und Bremen 170 Fälle. Langsam wandern die Infektionsfälle in den Süden. Auch Bayern meldet erste Erkrankungen. Übertragen werden die Bakterien über die sogenannte Schmierinfektion. Das bedeutet Körperkontakt oder auch Kontakt mit verunreinigten Lebensmitteln. Da die Behörden die Quelle für die EHEC-Erreger noch nicht gefunden haben, raten sie, Salat und Gemüse und auch die Hände gründlich zu waschen.
Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Bergmann, hat Bilanz ihrer einjährigen Arbeit gezogen. Rund 13.000 Briefe und Anrufe von Betroffenen haben in den vergangenen Monaten die Anlaufstelle erreicht. Bergmann forderte, das Leid der Opfer stärker als bisher anzuerkennen. Notwendig sei eine finanzielle Entschädigung der Betroffenen. Die Anlaufstelle war eingerichtet worden, um sexuellen Kindesmissbrauch in Familien und in Institutionen aufzuarbeiten.
Jahrelang hat Anselm Kohn gebraucht, um zu verarbeiten, was ihm sein Stiefvater angetan hat. Es begann, als er 14 war, der Stiefvater ein Mann der Kirche.
Es ist so, dass ich der jüngste von 5 Söhnen bin, einer Familie, in die ein Pastor eingeheiratet hat, sozusagen. Und mir ist passiert, dass er mich massiv bedrängt hat.
Anselm Kohns Fall und der seiner Brüder ist der massivste in der evangelischen Kirche. Der Abschlussbericht kommt zu dem Ergebnis, 60% aller Missbräuche in Institutionen werden in kirchlichen Einrichtungen begangen, die meisten in katholischen. Doch die Familie ist der eigentliche Ort für sexuelle Übergriffe und der Täter, meistens der Vater, die Folgen katastrophal.
Viele der Betroffenen haben körperliche Beschwerden, die sie auf den Missbrauch zurückführen, haben Beziehungsprobleme, haben Erinnerungen, die sie bis heute überfluten, wir nennen das Flashbacks, haben eine Leistungsbeeinträchtigung, haben Selbstwertprobleme.
Christine Bergmann kämpft für eine Entschädigung der Opfer. Schulen, die Kirche sollen selbst zahlen, aber für Missbrauch in den Familien soll der Staat aufkommen.
Das ist insbesondere die Finanzierung von zusätzlichen Therapien, die die Betroffenen brauchen. Das muss bei den Familien, da es ja da keinen Verantwortungsträger in dem Sinne gibt, wie bei den Institutionen, der Bund leisten.
Im Oktober wird die Arbeit der Anlaufstelle und des runden Tisches beendet sein. Die Opfer wie Anselm Kohn hoffen, dass ihr Anliegen danach nicht vergessen wird.
Israels Ministerpräsident Netanyahu hat eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts als lebenswichtig für sein Land bezeichnet. In einer Rede vor dem US-Kongress zeigte sich der 61-Jährige grundsätzlich verhandlungsbereit. Eine Rückkehr zu den Grenzen von 1967, wie sie US-Präsident Obama vorgeschlagen hatte, lehnte Netanyahu aber ab. Auch eine Teilung Jerusalems und ein Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge schloss Netanyahu erneut aus.
Langer, fast schon trotziger Applaus. Während Präsident Obama Netanyahu noch unter Druck gesetzt hatte, mit einer Vorgabe für neue Friedensverhandlungen, erwartete ihn hier im Kongress eine große überparteiliche Mehrheit von Israel-Freunden. Und denen präsentierte Netanyahu dann auch erfolgreich seine Sicht. Bisher seien Friedensbemühungen am Widerstand der anderen Seite gescheitert. Es ist Zeit für Präsident Abbas, vor sein Volk zu treten und zu sagen, ich werde einen jüdischen Staat anerkennen. Es werde durchaus jüdische Siedlungen geben, räumte Netanyahu zwar ein, die nach einem Friedensvertrag außerhalb der jetzigen Grenzen Israels lägen, aber, so wie Präsident Obama, schließe er auch eine Rückkehr zu den Grenzen vor 1967 aus, die nicht zu verteidigen seien. Ebenfalls hart blieb Netanyahu bei anderen Streitpunkten. Ein Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge schloss er ebenso aus wie eine Teilung Ostjerusalems. Jerusalem muss die ungeteilte Hauptstadt Israels bleiben.
Welch eine Rede. Trotz vieler Komplimente an Barack Obama und betont versöhnlicher Töne präsentierte der israelische Premier eher kompromisslos alte Positionen. Statt auf den 67er Grenzen aufbauend mit den Palästinensern Gebiete zu tauschen, versprach er vage, großzügig zu sein. Und der Kongress war begeistert. Keine guten Nachrichten für Präsident Obama auf seiner Europareise.
Im Buckingham Palast in London wurde Präsident Obama heute von Königin Elisabeth II. Empfangen. Auf dem Balkon der Residenz begrüßte die Monarchin den Gast und seine Frau Michelle mit Salutschüssen und einer Ehrengarde. Anschließend traf der US-Präsident den britischen Premierminister Cameron. Ein zentrales Thema der Gespräche war der Libyen-Konflikt. Morgen will Obama vor beiden Kammern des britischen Parlaments sprechen. Zur Stunde findet ein Staatsbankett mit der Queen statt. Michail Khodorkovsky muss für Jahre in Haft bleiben. Der frühere russische Ölindustrielle und Kreml-Kritiker ist vor einem Moskauer Gericht mit seinem Berufungsantrag gescheitert. Die Richter haben im Wesentlichen die Schuldsprüche gegen Khodorkovsky und seinen ehemaligen Geschäftspartner Lebedev bestätigt. Beide Männer waren wegen Diebstahls von Millionen Tonnen Öl verurteilt worden. Die Haftstrafen wurden jedoch reduziert von jeweils 14 auf nun 13 Jahre.
Mit einer Überraschung hatte niemand gerechnet und sie blieb auch aus. Das Moskauer Stadtgericht bestätigt das Urteil aus erster Instanz. Russlands Häftling Nummer 1, der einstige Ölunternehmer Michail Khodorkovsky, wird weiter hinter Gittern bleiben. Sein Schlusswort vor der Urteilsverkündung ist ungewöhnlich scharf. So redet keiner, der von einem Richter noch Milde erwartet. Euer Ehren, Sie können das Urteil nicht ändern. Sie können es zurückweisen und diese Schande beenden. Oder es bestätigen und sich gemein machen mit den Verbrechern vor Ihnen. Ich brauche keine Gnade von Verbrechern, auch nicht von solchen in Richterrobe. Der Prozess gegen ihn und seinen früheren Geschäftspartner Platon Lebedev galt von Beginn an als politisch motiviert. Khodorkovsky ist ein scharfer Kritiker von Regierungschef Putin. Putin selbst hatte immer wieder betont, dass er ihn für schuldig hält. Heute bekamen Khodorkovsky und Lebedev 13 Jahre, ein Jahr weniger als in erster Instanz.
Ein Jahr weniger, als wolle man beweisen, dass auch hier Urteile noch geändert werden können. Doch dieses eine Jahr weniger spielt kaum eine Rolle. Es wirkt auf viele eher zynisch. Und es wird die internationale Kritik kaum verstummen lassen. Im Gegenteil, mit Rechtsstaatlichkeit, wie Präsident Medvedev sie seit Jahren verspricht, hat dieses Urteil wenig zu tun.
Im Prozess gegen den Wettermoderator Kachelmann wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung hat die Verteidigung einen Freispruch für den Angeklagten gefordert. Das mutmaßliche Opfer, Kachelmanns Ex-Freundin, habe die Anschuldigungen aus Rache erfunden, so die Anwälte des Schweizers. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten beantragt. Das Urteil soll am kommenden Dienstag verkündet werden. Die Aschewolke des isländischen Vulkans Grímsvötn stört zunehmend den Flugverkehr in Nordeuropa. Nach Angaben der Flugsicherung Eurocontrol sind heute europaweit hunderte Verbindungen abgesagt worden, vor allem in Skandinavien und in Großbritannien. Auch in Norddeutschland und in Berlin sind zeitweilige Schließungen der Flughäfen denkbar. Die deutsche Flugsicherung will bis zum späten Abend darüber entscheiden.
Auf Island behindert die Vulkanasche noch den Straßenverkehr. Der Luftverkehr läuft dort inzwischen wieder normal. Gestern spuckte der Vulkan Grímsvötn noch riesige Aschewolken, doch heute blieb er ruhiger. So konnten auf dem Flughafen von Reykjavik die Maschinen planmäßig starten, anders in Großbritannien und Skandinavien, wohin die Aschewolke heute weiterzog. Mehrere hundert Flüge fielen dort aus. Reisende mussten, wie hier im schottischen Edinburgh, auf Busse umsteigen. Laut Berechnungen des deutschen Wetterdienstes erreicht die Wolke morgen Deutschland.
Die Aschewolke wird jetzt auch in unsere Richtung transportiert. Das liegt an Tief Udo, was gestern noch bei den britischen Inseln lag und jetzt zur norwegischen Küste gezogen ist. Und auf seiner Rückseite, also auf der Westflanke, strömt die Luft aus Nordwesten heran. Und entsprechend kann auch die Aschewolke in unsere Richtung transportiert werden.
Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt könnte ab dem Nachmittag betroffen sein. Die Airports in Hamburg und Berlin schon am Morgen. Steigt die Konzentration der Vulkanasche auf über 2 Milligramm pro Kubikmeter Luft, heißt es, alles bleibt am Boden. Ab diesem Grenzwert gilt in Deutschland ein Flugverbot.
Wir haben Vorgaben, wir haben eine Allgemeinverfügung des Bundesverkehrsministeriums, das uns genau vorschreibt, bei welcher Konzentration wir wie mit dem Luftverkehr im deutschen Luftraum zu verfahren haben. Und daran werden wir uns auch diesmal halten.
Gefährlich für Flugzeuge sind winzige Glaspartikel in der Asche. Sie könnten in den Turbinen schmelzen und sie dann lahmlegen. Vulkanologen erwarten, dass Grímsvötn den Luftverkehr nicht so stark beeinträchtigen wird wie Eyjafjallajökull vor rund einem Jahr.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 25. Mai.
Über Deutschland liegt morgen ein Hochdruckgebiet, das uns verbreitet sonniges und trockenes Wetter beschert. Übermorgen erreicht uns dann ein atlantischer Tiefausläufer, der für teilweise heftige Gewitter sorgt. In Küstennähe sowie an den Alpen gibt es zunächst noch Wolken mit einzelnen Schauern, sonst ist es heute Nacht verbreitet klar. Am Tag erwartet uns dann viel Sonnenschein. Besonders an den Küsten und in Alpennähe tauchen hier und da auch mal einige Wolken auf, aber auch dort bleibt es trocken. Schwacher bis mäßig an den Küsten, teilweise frischer Wind. Im Norden kommt er aus West, im Süden aus Nordost bis Ost. In einigen Tallagen der Mittelgebirge heute Nacht Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt, in Niederbayern bis 11 Grad. In Küstennähe morgen kühle 15 bis 16, entlang des Rheins 23 bis 26 Grad. Der Donnerstag beginnt meist noch sonnig, bevor sich später von Westen einige Schauer und Gewitter ausbreiten, die örtlich auch unwetterartig sein können. Am Freitag wechselhaft und deutlich kühler, aber am Samstag wird es schon wieder etwas freundlicher und auch die Temperaturen steigen wieder.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Fragen und Antworten. Wie gefährlich ist der Darmerreger und wie kann man sich schützen? Sowie Konsequenzen nach dem Missbrauchsskandal. Fragen von Karin Mioska an die Bundesbeauftragte Christine Bergmann.